2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega kotzt und pendelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch und ein ganz schön viele Stunden vor 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Auswärtsspiel im Hermann-Löhn-Stadion am Samstag. Quatsch, Bentele-Arena heißt es ja jetzt. Meines Geburtsortes in Paderborn beim SC Paderborn 07. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir mit der Vorstellung unseres Gastes starten, kurz noch etwas Housekeeping. Werdet Unterstützer des Millerntons. Warum wir das Ganze machen und wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr in den Shownotes und auf unserem Blog unter millerntonen.de. Das Tolle an diesem Spiel ist, dass ich eigentlich fast mit dem gleichen Text die Episoden beginnen kann wie beim Spiel gegen Darmstadt. Denn heute geht es um das Auswärtsspiel beim SC Paderborn und das ist auf meiner Liste der Pflichtspiele immer ganz, ganz weit oben. Da es eines der Spiele ist, welches in meiner alten Heimat stattfindet und ich häufig dabei bin. Und ich erinnere mich da gerne noch an die Auswärtsfahrt ins damalige Hermann-Löhn-Stadion in der dritten Liga. Kurzer, schöner Gruß ans Bolz-Inferno St. Pauli da an der Stelle. Aber ich schweife noch ein bisschen ab. Kommen wir zu unserem Gast. Die Stammhörer des Millerntons werden ihn vielleicht noch aus den früheren Duellen kennen. Für die neuen Hörer stellt er sich jetzt kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit dem Verein? Stell dich kurz vor.
Ja, hallo Kasche. Schön, dass ich mit dabei sein kann mal wieder. Mein Name ist Stefan Siemann. Ich blogge zum SC Paderborn auf schwarzundblau.de. Habe irgendwann auch mal einen Podcast gestartet, den Padercast, der jetzt auch schon seit einigen Jahren mit einer ganz coolen Truppe läuft. Und ja, neuerdings habe ich auch mal ein Buch geschrieben zum SCP, habe mich in die Fußballfibel-Reihe einreihen können und da mal quasi erstmalig in meinem Leben was aufgeschrieben. Ja, und sonst bin ich halt, wenn man ins Stadion darf, eigentlich sehr, sehr gerne im Stadion, fahre auch viel auswärts. Dauerkarte Heimspiel probiere ich nach wie vor umzusetzen, auch wenn ich nicht mehr in Paderborn wohne und habe sonst halt ja den Verein tatsächlich sehr spät erst für mich entdeckt. Erst in der Saison 2008, 2009 bin ich zum ersten Mal als zugezogener Paderborner im Stadion gewesen und bin da quasi Jahr für Jahr tiefer reingerutscht und habe immer mehr gemacht und bin ja jetzt seit einigen Jahren kann ich mich quasi auch als, sagen wir mal, richtigen Fan bezeichnen, der dann irgendwie mit voller Leidenschaft und voll Herzblut dabei ist und hoffe, dass ich jetzt so alle drei Fragen beantwortet habe, außer ich habe eine vergessen, da musst du mich nochmal darauf hinweisen.
Nee, alles gut. bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, würde ich gerne nochmal kurz zurückblicken. Ihr hattet ja einige prominente Ab- und Zugänge nach der letzten Saison. Kannst du uns dazu kurz mal abholen? Wer ist gekommen, wer ist gegangen?
Bei uns ist eigentlich viel spannender die Frage gewesen, wer bleibt. Also, weil wir hatten ja alle so ein bisschen das Ding in Paderborn, ja, erste Liga war schön und gut, aber wir sind ja sang- und klanglos abgestiegen, was irgendwie zu erwarten war. Aber wir hatten dann schon so die Befürchtung, wie das oft so ist, so ein paar Spieler zeigen sich im Rampenlicht, sind dann plötzlich ganz beliebt und heiß gehandelt bei anderen Vereinen. Und die Befürchtung war, dass wir einen riesen Umbruch haben würden, dass ganz, ganz viele uns quasi verlassen würden und wir ja mit einer Mannschaft plötzlich dastehen, die komplett rundum erneuert ist und dann sehr große Schwierigkeiten hat, in der zweiten Liga irgendwie ja mit dabei zu bleiben. Und schon mal gemacht, wie das gehen kann. Das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen war ich da so ein bisschen, also kann man fast schon sagen, wir haben ein bisschen von der Corona-Krise profitiert, weil auf dem Transfermarkt einfach deutlich weniger los war, als vielleicht zu erwarten war. Und so haben wir natürlich also wirklich gewichtige Abgänge gehabt. Also Luca Kilian ist zum Beispiel nach Mainz gegangen. Das ist ein sehr junger Innenverteidiger, der sich bei uns wirklich top gemacht hat, der mit 20 Jahren wirklich gezeigt hat, dass der Bundesliga-Reife hat. Ein Transfer, der wehgetan hat, der aber zu erwarten war und der auch dann zu dem Zeitpunkt gut war, weil er Ablöse generiert hat, im Gegensatz zu Klaus Jasula, der auch ein Leistungsträger war in der letzten Saison und der sehr viele gelbe Karten gesammelt hat, der aber allerdings dann ablösefrei zum anderen Hamburger Verein gewechselt ist und dort jetzt Spieler umholzt oder was auch immer da macht. Und das waren schon so zwei Abgänge, die erstmal ja, also wehgetan haben. Und dann gab es noch so emotionale Abgänge, die von Spielern, die gar nicht mehr so vielleicht die Hauptrolle gespielt haben, aber immer noch bei den Fans ja, beliebt und wichtig waren. Marlon Ritter zum Beispiel, der nach Kaiserslautern gegangen ist, der bei uns immer ja, also so einen gewissen ja, Faktor hatte, der immer derjenige war, wo man gesagt hat, Mensch, warum spielt der so selten? Wenn der spielt, der ist doch so überragend und so weiter. Der hat schon wehgetan. Aber abgesehen davon gab es gar nicht so große Abgänge, wo ich dann gesagt habe, Mensch, wenn der jetzt weggeht, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Und dagegen haben wir halt ein paar neue Spieler uns geholt, die jetzt schon recht gute Eindrücke gemacht haben. Wir sind ja auch diejenigen, die nicht mehr unbedingt darauf Wert legen, dass wir ja gestandene Spieler holen, sondern auch neue Perspektivspieler. Wir haben da zum Beispiel mit Chris Führich einen geholt, der spielen oder und da sehr, sehr überzeugt hat bisher. Dann haben wir ja dann auch noch als Neuzugang oder als Rückkehrer Ron Schallenberg, der seine Leihe beendet hat beim SC Verl, der bei uns auch ein Spieler ist, der bei uns ausgebildet wurde und jetzt bei uns seine ja, großen Schritte weiter in Richtung ja, etablierter Profispieler macht. Und den vereinslosen Marco Terrazino, der keinen Vertrag hatte, den wir zu uns geholt haben, der in die Kategorie gehört, ein bisschen älter, der hat bisher recht gut überzeugt und wo ich gesagt habe, okay, also hat irgendwie alles Hand und Fuß, was wir bisher geholt haben und gleicht auch die Abgänge, die wir bisher hatten, auch einigermaßen aus.
Okay. Ja, Terrazino reiht sich ja auch so ein bisschen rein in die, bei euch in die Reihe der etwas gestandeneren und älteren Spieler noch, ne? Also Hünemeyer in der Innenverteidigung da mal zu erwähnen, die sind ja auch alle schon ein bisschen älter. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Spieler kommen, mit dem hatte ich in meinem letzten VDS im Spiel gegen Darmstadt, habe ich mit Matthias noch vom Hoch und Weit Podcast drüber gesprochen, den kennst du ja sicherlich auch. Mhm. Da haben wir über Marcel Heller gesprochen, der ist ja jetzt im Oktober zu euch gekommen. Ist der eigentlich eine Verstärkung oder nur so eine Ergänzung? Weil ihr habt schon eine ziemlich schnelle und spielstarke Offensive auf dem Platz eigentlich, oder?
Das ist richtig. Und Marcel Heller war auch eher so ein Überraschungstransfer. Der kam ja, wie du schon gesagt hast, auch erst recht spät nach Ende der Transferperiode, glaube ich, weil der auch vereinslos war. Und ich glaube, der wird so ein bisschen quasi ja als Backup irgendwie auf der rechten Seite gesehen, weil wir da vielleicht dann auch nicht breit oder stark genug aufgestellt sind. Und eine große Rolle hat er bisher auch noch nicht gespielt. Hatte jetzt, glaube ich, beim letzten Spiel wurde eingewechselt gegen Darmstadt. Ich meine, das ist ja fast zu erwarten. Du lässt ja immer deinen Spieler gegen die Mannschaft spielen, wo er vielleicht schon mal gespielt hat. Da habe ich auch schon mit St. Pauli einige Assoziationen mit Spielern, die wir gegen euch eingesetzt haben, die dann vorher mal bei uns gespielt, bei euch gespielt haben. Und das muss man gucken, wie sich das auszahlt, ob der sich ja, gelohnt hat, sich den zu holen. Aber ich vermute auch, dass der auch aufgrund des Alters doch einigermaßen ja, Vertrag bekommen hat, der sehr leistungsabhängig ist. Und dann wird man sehen, wie er sich hier irgendwie macht und etabliert. Aber ich habe bisher jetzt noch keinen negativen Eindruck gewonnen und bin gespannt, was sich da noch so ergeben wird die nächsten Wochen.
Okay. Ich mag den ja überhaupt nicht. Muss ich ja ganz persönlich, ich mag den Laufstil, weil ich einen Spieler in meiner eigenen Mannschaft damals, als ich noch klein war, in Delbrück hatte, die einen ähnlichen Laufstil hatte. Aber ich mag dieses nicht. Ich mochte ihn einfach nicht als Spieler. Aber es ist vielleicht genauso, wenn man einen Spieler in so eine Reihe hatte, in seinen eigenen Reihen hat, die dann quasi diese Agilität, auch dieses Durchsetzungsstarke mitbringen, ist es immer ganz gut. Als Gegner mocht man ihn nicht. Ich möchte noch mal auch kurz auf etwas Besonderes bei euch zu sprechen kommen. Ihr habt im Gegensatz zu anderen Vereinen eine sehr, sehr starke Konstante auf dem Trainerposten. Also Steffen Baumgart ist ja jetzt fast 5,5 Jahre bei euch im Verein, hat eine mega starke Bilanz von 1,47 Punkten pro Spiel mit 68 Siegen, 35 Unentschieden und nur 60 Niederlagen. Das ist schon richtig stark. Was hat er denn im Umfeld genommen und was aus, vor allem in der Situation, wo ich gestern im Westfalenblatt noch gelesen habe, dass seine Zukunft quasi ungewiss ist, weil er nicht genau weiß, wie der Verein den Umbruch plant?
Ja, also insgesamt ist Baumgart, der hatte das, ich würde sagen, das Glück, dass er zum Zeitpunkt kam, wo eigentlich schon alles verloren war. Wir sind ja eigentlich abgestiegen in die Regionalliga und konnten dann ja nur am grünen Tisch die Klasse halten. Und dann ist ja tatsächlich dieser sagenumwobene Durchmarsch gelungen in die erste Liga. Und ich glaube, wenn ein Trainer sowas vollbringt, also von quasi fast Regionalliga und dann 2 Jahre später bist du in der ersten Liga, dann ist so ein Mensch auch ein Stück weit unantastbar. Vielleicht ähnlich, wie es damals dann phasenweise dann auch Dirk Schuster bei Darmstadt war, die ja Ähnliches durchgemacht haben. Und von daher ist der eigentlich bisher stand der niemals irgendwie zur Diskussion und alle, also ich vermute auch, hätten wir eine normale Saison zu Ende gespielt in der letzten Saison, dann wäre der auch nicht bei uns geblieben, weil dann wäre das klassisch so, wir steigen mit ihm ab und dann irgendein anderer Verein streckt vielleicht die Fühler aus und kann ein bisschen mehr bieten und dann wäre er weg gewesen. Deswegen finde ich, dass es sowieso was Neues für uns, dass ein Trainer uns so lange quasi treu bleibt, weil viele das quasi bisher Paderborn als Sprungbrett nutzen konnten und auch wirklich dann so eine Art eher Durchbruch geschafft haben. Man denke irgendwie an Breitenreiter oder Roger Schmidt, die nach uns dann eine größere Trainerposition irgendwie erreicht haben. Und und Baumgart, der, bei dem ist halt dieser Sprung noch gar nicht geschehen. Und deswegen bin ich dafür, dass man so lange wie möglich an ihm festhält. Und auch ganz viele sind, glaube ich, der Meinung, er hatte in der Sommerpause so ein bisschen das Problem, dass unser neuer Geschäftsführer Sport wohlgemut hinterfragt hat, ob das überhaupt so gut ist, wenn wir weiter an ihm festhalten, weil der war neu und musste sich erstmal umgucken, was passt hier nicht. Und da hatten wir schon so ein bisschen Sorgen, wo wir auch so schlecht reingekommen sind in die Saison, dass jetzt vielleicht doch Baumgart dann frühzeitig entlassen wird. Ist jetzt nicht der Fall. Man sieht, er erreicht ja die Mannschaft. Wir sind jetzt angekommen in der Liga. Wir spielen auch den Fußball, glaube ich, den wir spielen wollen. Das macht Spaß. Das sieht gut aus. Und von daher ist, glaube ich, Baumgart, wo ich vorhin davon erzählt habe, von der Beständigkeit des Kaders trotz des Abstiegs, dann ist er vielleicht sogar von all den Leuten die wichtigste Personalie, dass der weiterhin bei uns ist, weil ich glaube, der tut dem Verein sehr, sehr gut und irgendwer hatte bei uns im Padercast mal gesagt, Baumgart gibt halt dem Verein das Gesicht, was er eigentlich gar nicht hat. Also der SCP hat ja für viele gar kein Gesicht, aber Baumgart ist halt quasi so das Gesicht und für viele, glaube ich, das, was man jetzt mit dem SC Paderborn zuerst verbindet. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die haben bisher nicht viele irgendwie auf sich vereinen können und das macht ihn halt unglaublich wertvoll für uns. Und wenn es nach mir geht, soll er noch ganz, ganz lange bei uns Trainer bleiben. Und ich glaube, das sehen ganz, ganz viele Fans genauso.
Ja, er hat ja das Glück, dass er so ein bisschen in Ruhe arbeiten kann. Das ist ja nicht nur Vielfalt. Da spielt ja auch das Umfeld eine große Rolle. Du hast es ja schon erwähnt, der Wohlgemut ist der neue Sportdirektor bei euch oder Geschäftsführer Sport. Was hat sich denn da nach dem Tod von eurem Ex-Mäzen Finke in Paderborn geändert? Der war ja schon sehr umtriebig, für Paderborner Verhältnisse würde ich mal sagen laut und auch sehr, wie soll man sagen, ad hoc bei einigen Verpflichtungen. Hat sich da was geändert?
Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja wirklich über knapp 20 Jahre die Geschicke des Vereins am Gelenk, hin und wieder mal mit einer Unterbrechung, aber die ersten, sagen wir mal so, diese Jahre, wo er das gemacht hat, da war quasi der Verein ohne Finke nicht denkbar und ohne Finke wäre der auch nie irgendwie im Profifußball angekommen und trotz aller Fehlentscheidungen, die natürlich jeder mal trifft, hat er tendenziell den Verein sehr, sehr weit nach vorne gebracht, weiter als das vielleicht viele hätten voraussagen können und er hat aber auch gerade so die am letzten Jahre auch gemerkt und immer wieder durchblicken lassen, man muss auch den Verein langfristig aufstellen können, dass er ohne ihn zurechtkommt. Der erste Versuch, den ich so ein bisschen wahrgenommen habe, wo man das gemacht hat, war, als wir in die dritte Liga abgestiegen sind vor einigen Jahren und das völlig schief ging, weil der Verein war eigentlich gerade dabei, komplett abzustürzen und dann zu sagen, jetzt stehst du auf den eigenen Beinen, ist halt völlig falsch gewesen. Und so hat man dann den Umbruch ein paar Jahre später hinbekommen, wo man wirklich sportlich glückliche Entscheidungen wahrscheinlich auch sich ein bisschen so frei aufgestellt war, wo man dann quasi guten Gewissens loslassen konnte. Und er hat ja dann ja bedauerlicherweise auch im doppelten Sinne losgelassen, weil er ja dann auch verstorben ist letztes Jahr. Und es glaube ich, sagen wir mal, für die Befreiung von, dass er der Einzige ist, der quasi Entscheidungen treffen kann und dafür sorgen kann, dass der Verein lebt. Das war quasi der bestmögliche Zeitpunkt, dass er quasi auch dann im Sinne, die Geschäfte abgegeben hat, dass andere Leute quasi die sportliche Leitung und die finanzielle Leitung übernommen haben und dass er auch gerade das Konzept auch gerade immer noch ganz gut aufgeht und der Verein doch auch sehr, sehr gesund aktuell ist. Und das natürlich bedauerlich ist, dass er jetzt nicht mehr da ist und man nicht mehr irgendwie auf ihn zurückgreifen kann, weil das ist immer irgendwie so der Notfall, ja, Fallschirm gewesen. Hätte quasi den SC Paderborn, glaube ich, nie untergehen lassen. Das fällt jetzt weg, aber das ist, glaube ich, gut und richtig so, dass irgendwann man natürlich sich von alleinigen Geldgebern emanzipieren muss und man ja jetzt, also besser aufgestellt könnte man, glaube ich, gar nicht sein und das, glaube ich, jetzt auch in seinem Sinne ist, auch wenn er halt nicht mehr da ist, dass der Verein jetzt so professionell weitergeführt wird und das hoffentlich auch so weitergeht.
Wir sprachen ja schon den Wohlgemut an. Was ich jetzt auch noch so gelesen habe, ist, dass euer Kader, und das hattest du ja schon auch eben erwähnt, mit dem Abgang von Luca Kilian, doch vor allem defensiv, wie will man sagen, doch schon sehr alt ist. Ja. Steht euch da jetzt in naher Zukunft ja ein Umbruch bevor? Habt ihr aus der Jugend Spieler, die hochkommen können. Wie sieht es da aus?
Also ich kann dir gar nicht sagen, wie gut da unsere Jugend quasi aufgestellt ist, aber was man halt schon mal sieht, ist das klare Zeichen, dass Schonlau jetzt zum Kapitän ernannt wurde oder gewählt wurde. Ich weiß nicht, wie da der Modus war. Und das ist ja quasi ein Eigengewächs. Der hat ja in Paderborn Fußball gelernt. Der ist auch schon sehr, sehr viele Jahre im Verein. Und sonst hätte man gedacht, der natürliche Kapitän, der es auch letztes Jahr war Christian Strohdig, der auch schon sehr, sehr lange bei uns im Verein ist, auch Innenverteidiger ist, aber leistungstechnisch halt gar nicht mehr so gut an die erste Elf heranreicht. Und da hat man zumindest schon mal auf der Kapitänsposition mit einem jungen Spieler in der Innenverteidigung ein Zeichen gesetzt, dass hier ein Umbruch quasi ansteht, bevorsteht, dass wir jetzt da auch neue Leute quasi ja reinholen müssen, auch in die Verantwortung nehmen müssen. Und das wird sich halt, denke ich mal, auch dann durch die Transfers oder halt entsprechend durch Spieler, die man aus den Nachwuchsmannschaften hochzieht, auch weiter fortsetzen. Wir haben natürlich gerade das Glück, dass ein Uwe Hünemeyer auch mit seinen 34 Jahren gerade zeigt, dass es für die zweite Liga auf jeden Fall noch reicht. Also der bringt gerade wieder Leistung, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe, dass er das irgendwie jetzt noch so gut kann. Aber solange das funktioniert und das aufgeht, mache ich mir da noch keine Sorgen. Aber klar, perspektivisch muss da nachgelegt werden, in welcher Form auch immer. Da reicht der aktuelle Kader ja nicht aus, weil einfach die Überalterung der Innenverteidigung droht und das ja bei einer Mannschaft, die Tempo drücken möchte, irgendwann auch nicht mehr passt.
Ja. Wir sind ja jetzt so langsam in der neuen Saison angekommen. Da können wir ja auch gerne mal draufschauen. Ihr seid ja ganz ordentlich gestartet, besser gesagt, seit 5 Spielen ungeschlagen, habt 11 Punkte mit 12-7 Toren und steht auf Tabellenplatz 5. Bist du zufrieden mit den letzten Spielen? Wo meinst du, habt ihr noch Potenzial nach oben?
Also tatsächlich bin ich sehr, sehr zufrieden mit den letzten Spielen. Du hast ja schon erwähnt, ja, die letzten 5 Spiele alle ungeschlagen. Man muss dazu halt sehen, dass wir die ersten 3 Spiele halt überhaupt nicht in die Spur gefunden haben und man schon gemerkt hat, okay, der Motor stottert erstmal, wenn man hier anfängt in einer neuen Liga, wo man sich erstmal irgendwie eingrooven muss. Und das hat jetzt halt die letzten eigentlich phänomenal funktioniert. Wir haben da, also ich merke auch selbst, ich werde immer ruhiger bei den Spielen, weil ich denke, irgendwie sind wir da, wir schaffen das und wir liefern auch irgendwie gute Leistung ab. Und man sieht halt einerseits die sportliche Entwicklung. Man hat am Anfang sich sehr schwer getan, irgendwie aufs Tor zu schießen, sich wirklich gute Torchancen rauszuspielen. Und das ist mit von Spiel zu Spiel besser geworden. Also es ist ansehnlicher Fußball geworden. Man hat Offensivdrang, man hat Torchancen und dazu stimmen auch die Ergebnisse. Von daher sehe ich, kann immer Potenzial sehen, aber ich sehe halt nichts, wo ich sage, da ist man nicht auf einem guten Weg. Also man entwickelt sich gerade kontinuierlich weiter, holt die Punkte und dann ja muss man gucken, dass das halt genauso weitergeht und wenn die Entwicklung fortgesetzt wird, dann habe ich fast ein bisschen Angst, dass wir wieder irgendwie nicht schaffen, aus diesem Kreis auszubrechen, dass man entweder ganz oben oder ganz unten landet. Aber ich habe zumindest keine Angst aktuell, dass wir absteigen, weil die Entwicklung gibt das gerade einfach nicht her. Also die Mannschaft ist in der Liga angekommen, das reicht mir aus und da wird man auch seine Punkte holen und an Nuancen kann man irgendwann immer irgendwie drehen und man muss sich auch in der Saison weiterentwickeln, aber da sind, glaube ich, alle gerade auf einem guten Weg und der Trainer wird auch genau die richtigen Sachen quasi umsetzen lassen.
Das hoffe ich bei uns allerdings auch. Nach dem letzten Karlsruhe-Spiel gegen Karlsruhe muss ich wirklich sagen, da musste ich mal schwer durchatmen, weil man hat die Mannschaft schon ganz anders gesehen und sie hat sich halt einfach so die Butter vom Brot nehmen lassen, aber gar nichts. Daher verweise ich in dem Fall auch nochmal auf die Analyse von Tim in unserem Blog von dem Spiel. Das war schon anstrengend zu lesen und mitzuerleben, aber ich hoffe mal, dass wir jetzt diese 2 Wochen genutzt haben, um aufzuarbeiten und dann noch dass wir dann doch besser vorbereitet und mit mehr Enthusiasmus quasi in das Spiel gehen können. Sag mal, welcher Spieler hat dich vom SCP, von der aktuellen Truppe, so am meisten überzeugt und von wem bist du nicht so begeistert? Abgesehen von Marcel Heller.
Also sehr, sehr, sehr überzeugt oder sehr positiv überrascht bin ich tatsächlich von dem bereits erwähnten Ron Schallenberg, der halt ja jetzt von der Regionalliga den Sprung in die zweite Liga schafft und jetzt sich auch die ersten Spiele hier super quasi reingefunden hat, beim letzten Spiel auch sein erstes Tor erzielt hat. Und das ist immer, das kennst du wahrscheinlich auch, das ist immer super, wenn du so einen Nachwuchsspieler selbst dann irgendwie siehst, dass der hochgekommen ist und es geschafft hat, sich im Verein zu etablieren und dann halt auch in der Liga irgendwie anzukommen und mitzuspielen. Also das ist so meine positive Überraschung, auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht der beste Spieler ist, den wir in der Saison haben. Da ist es dann vielleicht auch eher ein Hünemeyer, der vielleicht sehr solide Leistungen die ganze Zeit abliefert, oder halt ein Srebeni, der bisher zwar die meisten Tore geschossen hat, wenn auch viele durch Elfmeter zustande gekommen sind, aber der auch gerade das einigermaßen macht, was man sich von ihm verspricht. Aber so von den Positivüberraschungen ist es gerade definitiv Ron Schallenberg, wo ich halt nicht damit gerechnet habe, dass der so schnell hier so gut ankommt. Negativüberraschung, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie jemanden herausnehmen möchte, der so ein bisschen nachgelassen hat. Fällt mir tatsächlich jetzt gar keiner so ein, wo ich sagen würde, da bin ich so enttäuscht. Also es gibt Enttäuschungen in der Form, dass die Spieler verletzt sind, dass sie nicht spielen können, weil ich gerne sehen würde, ja, wie gut die irgendwie noch zurechtkommen und was die auch noch für Tore schießen können. Aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, boah, das war jetzt so ein großer Flop oder so ein großer, Transfername, den wir uns geholt haben, der irgendwie nicht bringt, weil die größeren, die wir vielleicht geholt haben, die fallen auch verletzungsbedingt aus. Und sonst, ja, deswegen, also ich so eine kleine Enttäuschung ist vielleicht, kann ich auch nicht sagen, weil der ist auch verletzt. Weil Mamba war ja bei uns eigentlich auf dem Absprung, der sollte ja eigentlich nach Köln wechseln und dann ist er dann am Medizincheck irgendwie gescheitert. Aber ja, da kann ich jetzt noch kein Urteil mehr erlauben, wie er jetzt spielen würde, weil er noch nicht spielen konnte aufgrund der Verletzung.
Okay. In der Corona-Zeit ist ja auch alles ein bisschen doof, ohne Fans im Stadion. Wie läuft denn das bei euch innerhalb der Fanszene? Ich habe jetzt vor 2 Spielen, bevor dem Spiel gegen Regensburg, habt ihr noch 3.000 Fans im Stadion gehabt, soweit ich mich da erinnere. Ne? Das waren, glaube ich, knapp 3.000. Bei uns ist ja das Thema ganz stark so alle oder keiner im Stadion. Wie ist das denn? Wie wird das da in der Fanszene bei euch diskutiert in dieser Saison?
Ich finde erstaunlich wenig. Also ich kriege da tatsächlich aktuell wenig mit, entweder weil nichts passiert oder weil man nicht so sehr irgendwie Sachen nach außen dringen lässt. Aber ich habe da gerade überhaupt gar kein Gefühl. Also man hat schon gemerkt, dass wir das eine Spiel, wo wir Zuschauer zulassen durften, bis zu 20% Stadionauslastung, dass wir dasselbe Phänomen hatten wie so ziemlich viele Vereine, dass diese auch runtergesetzte Auslastung nicht dazu führt, dass das Ding in der Form ausverkauft ist. Wir hatten 3.000 durften rein und es sind nur 2.200 ungefähr gekommen.
Okay.
Und das beobachtet man bei auch ganz, ganz vielen anderen Vereinen und das spricht halt dafür, dass man, ja, dass bei uns das passiert, was woanders auch passiert, dass die Leute auf Fußball in der Form dann vielleicht so nicht Lust haben, weil sie mit Fußball auch was anderes verbinden, weil es dann doch wichtig ist, im Stehplatz mit seinen Leuten irgendwie da zu jubeln und zu eskalieren, wenn halt irgendwie das Tor in der letzten Minute geschossen wird. Und deswegen ist es da bei uns gerade erstaunlich still, was vielleicht darauf hindeuten lässt, dass man bei uns sagt, ja okay, das passt halt alles gerade nicht und man guckt, wann es halt sich wieder lohnt, zum Fußball zu gehen und sonst kriege ich tatsächlich nichts mit. Also auch Spruchbänder, die ja da manchmal doch irgendwie aufgehangen werden oder so, ich glaube, die gab es auf jeden Fall in der letzten Saison noch, aber diese Saison habe ich bisher ja also nichts mitbekommen.
Okay. Regensburg hattet ihr ja schon keine Zuschauer im Stadion. Damit sind wir jetzt auch schon quasi bei diesem Wochenende. Du sagtest ja auch gerade schon, welche Auswirkungen das auf eure Mannschaft hat. Habt ihr auch Corona-Fälle in der Mannschaft? Oder gibt es irgendwelche Verletzungen, die jetzt schon, du hattest ja schon zwei erwähnt. Gibt es jetzt noch irgendwie Stammspieler, die bei euch hier noch ausgefallen sind, jetzt in den letzten 2 Wochen?
Also direkt in den letzten 2 Wochen ist nichts passiert, sonst haben wir nur die Dauerverletzten quasi, aber kurzfristig ist gerade niemand ausgefallen und Corona haben wir auch jetzt seit langer Zeit nichts gehört. Wir waren ja der erste Corona-Fall in der Bundesliga in der
Ja,
letzten
genau,
Saison
ja.
mit dem Luca Kilian, aber sonst sind wir da gerade, kommen wir gerade da sehr, sehr gut durch und je länger man da, glaube ich, gut durchkommt, desto mehr ist es auch ein Faktor in der Liga, weil man darf nicht unterschätzen, wenn dann irgendwann doch vielleicht die Vereine, die ja ganz gut oder ganz schlecht in die Saison gestartet sind, wenn dann doch plötzlich Corona bei denen auftritt. Das ist in der Saison vielleicht sogar ja ein Faktor, der über Aufstieg und Abstieg entscheiden könnte. Und da bin ich froh, solange wir davon verschont sind. Und natürlich bin ich auch froh bei anderen, die davon verschont sind. Aber gerade haben wir ja das wahrscheinlich das Glück oder die gute Corona-Strategie, die man dann vielleicht im Verein fährt. Aber das ist gerade zum Glück kein Thema bei uns.
Ja. Wie glaubst du, wird eure erste Elf am Samstag aussehen? Was denkst du?
Wir haben die letzten Spiele immer sehr, sehr konstant aufgestellt, weil die Leistungen das auch so hergegeben haben. Und von daher würde ich einfach mal darauf tippen, dass wir genauso auflaufen wie beim letzten Spiel. Ich glaube, da gab es nur eine Änderung. Da hat, glaube ich, Jimmy Anviajay für Pröger gespielt. Aber irgendwie, das ist vielleicht die einzige Veränderung, die man vielleicht sehen könnte. Aber sonst, wenn wir alle fit sind, dann erwarte ich fast, dass wir genau das Gleiche aufbieten werden wie gegen Darmstadt.
Okay. Steffen Baumgart lässt ja immer sehr druckvoll und offensiv agieren. Ne? Das sind die bisherigen 12 Tore sprechen ja auch da eine deutliche Sprache. Meinst du, der wird auch gegen uns, weil wir ja auch versuchen zu pressen, früh zu attackieren, auch wenn es gegen SC geglückt ist. Meinst du, er wird das auch gegen uns durchführen? Will er uns sein Spiel aufzwingen oder wird er auch abwartend agieren? Oder würde er abwartend agieren?
Boah, wenn ich mal in Steffen Baumgarts Kopf gucken könnte.
Ja.
Meine Hoffnung ist halt immer, dass es einfach ja, weiter offensiv geht und man probiert, das Spiel zu machen. Aber es ist natürlich immer die Sache, wenn du auch jemanden hast, der mitspielen möchte. Das tat uns die letzten Jahre immer ganz gut, weil wir dann doch sehr schnell quasi ja, kontern konnten und Tore erzielen ja, konnten. Und deswegen, ich wage da jetzt keine Prognose, wie er sich auf euch taktisch einstellt. Aber ich hoffe einfach mal, dass er da die richtige Taktik wählt, dass man dann gegen euch auch viele Tore schießt, sei es, weil man selbst das Spiel macht oder euch selbst quasi immer wieder überrascht, weil wir so schnell umschalten können.
Okay. Wir haben ja mal, wie ich gerade eben schon erwähnte, versuchen wir ja immer auch vorne zu pressen und schnell über die Außen zu spielen mit unseren flexiblen Mittelfeldspielern. Seid ihr da, also du hattest ja schon erwähnt, eure Verteidigung ist Methusalem ist jetzt auch schon ein bisschen fies zu sagen, aber sie ist schon sehr reif, um das mal so zu sagen. Könnt ihr da defensiv gegen die schnellen Spieler mithalten?
Ich würde mal jetzt spontan sagen, ja, weil der Vorteil, je älter du bist, desto erfahrener dann bist du ja auch und machst dann vielleicht durch ein geschicktes Stellungsspiel auch die Sachen wieder gut, die du dann vielleicht läuferisch nicht ausgleichen kannst. Und insgesamt sind wir ja tatsächlich auch ja, gar nicht so langsam. Also die Spieler können irgendwie auch noch alle mithalten und so. Und auch die Gegentore in den letzten Spielen, die sprechen ja dafür, dass wir dann doch, ja, das irgendwie, ja, also es war selten der Fall, dass wir irgendwie blöde Gegentore kassiert haben in der letzten Zeit, weil die Spieler zu langsam waren. Das war in der ersten Liga noch ganz anders. Da war ganz oft so das Gefühl, oh, wir sind ja auf total verlorenen Posten. Jetzt sind quasi die Sachen aus anderen ja, Fehlern entstanden und von unseren 7 Gegentoren muss man auch sehen. 4 haben wir davon am zweiten Spieltag bekommen und seitdem halt nur noch 2-mal Gegentreffer gehabt und mindestens eins war nach einem Standard und das andere, das weiß ich gar nicht mehr. Da merkt man schon, es liegt nicht an den ja, langsamen Innenverteidigern, dass wir da bisher Gegentore kassiert haben in den letzten Spielen. Von daher habe ich da aktuell keine Sorge, weil ja die Leistungsfähigkeit sollte für die zweite Liga für ziemlich alle Mannschaften da in Paderborn reichen.
Okay. Ich lasse dich natürlich jetzt nicht gehen, ohne dass du gleich einen Tipp abgeben darfst. Allerdings ist das die letzten drei Spiele, die wir gegeneinander bei euch zu Hause gespielt haben, waren ja sehr ausgeglichen. Also einmal habt ihr gewonnen, einmal das letzte Spiel haben wir gewonnen 2019. Im DFB-Pokal haben wir 2017 gegen euch verloren, 2-1. Und dann noch 2015 haben wir unentschieden gespielt. An sich ist ja eure Bilanz ja ganz positiv. Da gehe ich davon aus, dass du auf Sieg tippen wirst, oder?
Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut, was ich im Padercast vor anderthalb Wochen getippt habe. Und da habe ich 2-0 für uns getippt. Und das würde ich dann wahrscheinlich ja auch einfach mal sagen.
Ich fände ja ein 1-0 für uns ganz gut, weil dann würde ja mal zumindest die Defensive stehen. Gehe aber aufgrund unserer letzten Defensivleistung eher da auf ein 2-1 für uns aus. Weil ein Tor macht ihr ja auf jeden Fall. Ihr seid ja schon sehr, seid da sehr sicher drin. Ich denke mal aber trotzdem, dass wir auch immer für ein, zwei Tore gut sind. Und ich tippe ein 2-1. Liebe Hörer, ihr dürft natürlich eure Tipps auch in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Ich bedanke mich mal für dieses super nette Gespräch bei dir, Stefan. Und wir hören uns dann nach dem Spiel zur nächsten Folge.
So machen wir es. Mach's gut, mein Lieber.
Okay, tschüss.
Ciao.